Raphael Kalisch, der resiliente Mensch, wie wir Krisen erleben und bewältigen oder neueste Erkenntnisse aus Hirnforschung und Psychologie. Neurologen, Psychologen und Mediziner spüren immer wieder aufs Neue tapfer dem Ursprung unserer Krankheiten nach. Mindestens genauso interessant sollte doch aber auch die Frage sein, was uns gesund hält. Die Zahl der Menschen, die unter anderem stressbedingt an psychischen Störungen wie Depressionen erkranken, steigt rapide an. Je mehr wir darüber wissen, wie Menschen Krisen bewältigen, desto besser kann ihnen geholfen werden. Diese körperliche und geistige Widerstandsfähigkeit des Menschen bezeichnet man als Resilienz. Sie ist einer der neuesten Forschungsgegenstände der Psychologie und Humanbiologie. Die folgenden Blinks geben spannende erste Einblicke in diese wertvolle Disziplin. Blink Nummer 1. Die Resilienzforschung untersucht, wie Menschen nach schweren und traumatischen Erlebnissen psychisch gesund bleiben. Jede naturwissenschaftliche Disziplin braucht anfangs zwei Dinge: einen konkreten Forschungsgegenstand und die Möglichkeit, ihn durch messbare Werte zu untersuchen. Unsere erste Frage muss daher lauten: Was genau untersucht die Resilienzforschung eigentlich? Die Resilienzforschung will erforschen, warum manche Menschen besser mit belastenden Erfahrungen umgehen als andere. Die meisten im weitesten Sinne medizinischen Disziplinen versuchen herauszufinden, was uns krank macht. Die Resilienzforschung zäumt das Pferd von hinten auf und fragt, wie manche Menschen auch nach besonders stressvollen und traumatischen Erlebnissen psychisch gesund bleiben. Sie ist stark interdisziplinär. Die Suche nach dem Geheimnis körperlicher und geistiger Widerstandsfähigkeit treibt Psychologen, Soziologen und Neurologen zugleich um. Und sie steckt allen beeindruckenden ersten Erfolgen zum Trotz noch in den Kinderschuhen. Das zeigt sich zum Beispiel dadurch, dass noch viele Fragen ungeklärt sind. Selbst die Definition des Kernbegriffs der Resilienz sorgt zuweilen für Zwist. Die US-Forscherinnen Michelle Tugate und Barbara Fredrickson zum Beispiel beschreiben sie als eine Fähigkeit, als die Kraft, nach starken Stresserfahrungen negative Emotionen zu überwinden. Die britischen Psychologinnen Gill Windel, Kate Bennett und James Noyes dagegen betrachten sie als Prozess, als die sukzessive Bewältigung einschneidender bis traumatischer Erlebnisse. Was auf den ersten Blick nach wenig Unterschied klingt, stellt die Forschung vor große Probleme. Je nachdem, ob man Resilienz als Fähigkeit oder Prozess definiert, konzentriert man sich auf ganz unterschiedliche Symptome, Faktoren und Messwerte. Die beste Definition ist daher eine, die beides zulässt. Resilienz ist die Aufrechterhaltung bzw. Wiederherstellung von psychischer Gesundheit nach Stresserfahrungen. So überlässt man den Ergebnissen die Antwort auf die Frage, was genau Resilienz ausmacht. Nachdem wir den Forschungsgegenstand definiert haben, kommen wir zu der nächsten elementaren Frage: Wie kann man Resilienz messen? Blink Nummer 2. Man braucht zuverlässige wissenschaftliche Kriterien, um Resilienz messbar zu machen. Wie macht man so etwas Komplexes wie die Widerstandsfähigkeit eines Menschen messbar? Man kann ja schlecht eine einzelne Person fragen, wie resilient bist du? Genauso sinnlos wäre es, deine Resilienz mithilfe eines einzelnen Fragebogens ermitteln zu wollen. Was du wie bewältigst, lässt sich nicht losgelöst von deiner Biografie und deinen Lebensumständen betrachten. Die Entwicklung aussagekräftiger Messinstrumente wird unter Wissenschaftlern als Operationalisierung bezeichnet. Im Grunde geht es um die Frage, welche Indikatoren man messen kann und wie man diese Ergebnisse miteinander vergleicht. Wer die Unterschiede in der Resilienz der Menschen beleuchten will, muss ihnen Fragen stellen, die die Faktoren hinter diesen Unterschieden sichtbar machen. Machen wir das am besten an einem Beispiel deutlich. Zwei Probanden namens Leon und Fabio nehmen an einer Langzeitstudie teil. Beide beginnen die gleiche Ausbildung, leben bei alleinerziehenden Müttern und befinden sich in einer festen Beziehung. 3 Jahre später haben beide eine leichte Depression. Um die Resilienz der beiden zu beurteilen, müssen wir neben der psychischen Gesundheit auch ihre Lebensumstände betrachten. Gab es im Leben der beiden einschneidende Erlebnisse? Wie stark waren die Auswirkungen? Wir sehen, beide sind gesundheitlich gleichermaßen betroffen. Im Gegensatz zu Leon war Fabio vorher aber durch eine Prüfung gefallen, nach der Ausbildung nicht vom Betrieb übernommen und obendrein von seiner Freundin verlassen worden. Weil er trotz dieser Widrigkeiten genauso gesund bzw. krank ist wie Leon, wird er als resilienter eingestuft. Die Forscher benutzen Zahlenwerte, um die Resilienz messbar zu machen. Um die Werte vergleichen zu können, werden diese sowohl für die gesundheitlichen Indikatoren als auch für die Widrigkeiten vergeben. Verdeckte Fragen zur Ausprägung stressbedingter Krankheitssymptome wie »Ich fühle mich unnütz« werden genauso in eine Werteskala von 0 bis 3 übertragen wie die Lebensumstände. So können auch Erlebnisse wie das Scheitern von Karriereplänen oder das Zerbrechen einer Liebesbeziehung berücksichtigt und ins Verhältnis gesetzt werden. Und da sich Lebensumstände ständig ändern, arbeiten Resilienzforscher ausschließlich mit Langzeitstudien. Blink Nummer 3. Die Resilienz basiert auf aktiven biochemischen Prozessen im Körper. Menschen und Tiere funktionieren rein biochemisch gesehen sehr, sehr ähnlich. Daher werden viele aufschlussreiche Untersuchungen zuerst an Tieren durchgeführt, bevor man sich am Menschen versucht. Das gilt auch für die Erforschung der Resilienz. Versuche mit Mäusen haben zum Beispiel gezeigt, dass ein Körper ganz bestimmte Prozesse aktiviert, um Stress zu bewältigen. 2005 brachte der Neurologe Oliver Burton von der University of Texas seine Testmäuse gezielt in Stresssituationen, indem er sie mit aggressiven Rivalen zusammensteckte. Die gestressten Nager entwickelten eine Sozialaversion, sie mieden ihre Artgenossen. Das Symptom ähnelt der Isolation, in die sich Menschen mit Depression begeben. Burton beobachtete aber auch, dass manche Mäuse keine Stresssymptome entwickelten und ihr normales, gesundes Sozialverhalten beibehielten. Die Forscher gingen dem Phänomen in weiteren Tests nach und machten eine interessante Entdeckung. Bei den ungestressten Mäusen kam es zu einer deutlich stärkeren Aktivierung bestimmter Gene. Diese Gene kurbelten die Produktion von Proteinen an, mit denen die Tiere bestimmte Körperfunktionen regulieren konnten. Eine Studie mit US-Soldaten im Irakkrieg bestätigte die Ergebnisse dann für den Menschen. Bei Soldaten, die nach dem Krieg trotz ähnlich belastender Erfahrungen und Bedingungen keine posttraumatische Belastungsstörung entwickelten, kam es ebenfalls zu einer deutlich stärkeren Aktivierung bestimmter Gene. Sie unterstützen unter anderem die Wundheilung und das Immunsystem. Burtons Mäusetests wurden auch auf neuronaler Ebene ausgewertet. Der New Yorker Elektrophysiologe Minghu Han konzentrierte sich dabei besonders auf das ventrale tegmentale Areal, kurz VTA, im Gehirn, das unter anderem für die Ausschüttung des Neurotransmitters Dopamin verantwortlich ist. Er fand heraus, dass das VTA wesentlich stärker bei Mäusen aktiviert wurde, die nicht resilient mit dem Stress umgingen. Im Gehirn der resilienten Mäuse lief offensichtlich ein chemischer Prozess ab, der die Aktivierung des VTA behinderte. Dieses Ergebnis war allerdings irritierend. Warum führte gerade die Blockade des VTA zur Resilienz, wenn dort doch unter anderem das Glücks- und Belohnungshormon Dopamin ausgeschüttet wird? Blink Nummer 4. Bei einer Depression wird das neuronale Belohnungssystem gestört. Wenn sich die resilienten Mäuse biologisch an Stress anpassen können, was genau sorgt dann bei den Nicht-Resilienten dafür, dass ihr Sozialverhalten gestört wird? Und was hat es mit der widersprüchlichen Rolle des ventralen tegmentalen Areals, VTA, und des Dopamins auf sich? Intuitiv würde man doch denken, dass die Aktivierung des VTA eine positive Wirkung haben müsste. Immerhin sorgen die Neuronen dieses Areals doch für einen erhöhten Dopaminspiegel. Zur Erinnerung, Dopamin ist das sogenannte Glückshormon und Protagonist des Belohnungssystems in unserem Körper. Es wird bei positiven Reizen wie Schokolade ausgeschüttet oder bereits beim Gedanken an Weihnachten und die Aussicht auf Süßigkeiten. Sollte das Dopamin nicht helfen, Stress und negative Emotionen zu bewältigen? Minghu Han hatte die unterschiedlich starke Aktivierung des VTA als Hauptunterschied zwischen den resilienten und den nicht-resilienten Mäusen ausgemacht. Er beendete seine Studie daher mit dem kontroversen Fazit: Der höhere Dopaminspiegel verursache das gestörte Sozialverhalten. Aber all seine Versuche, den Zusammenhang durch gezielte Folgetests zu verifizieren, scheiterten. Mäuse, deren Dopaminausschüttung geblockt wurde, waren genauso wenig resilient wie zuvor. Das Dopamin hatte offensichtlich keinen Einfluss auf die Resilienz. Hans Suche ging also weiter. Weitere Tests zeigten, dass die VTA-Neuronen nicht nur Dopamin, sondern einen weiteren Botenstoff namens Brain-Derived Neurotrophic Factor, kurz BDNF, ausschütten. Mehr Feuer im VTA bedeutete auch mehr BDNF. Und BDNF war in der Hirnforschung bereits mit Störungen wie Sozialaversionen in Verbindung gebracht worden. Diesmal waren die entsprechenden Tests eindeutig. Alle Mäuse, deren BDNF-Rezeptoren gezielt blockiert wurden, waren am Ende resilient. BDNF griff auf Dauer offensichtlich die Dopaminrezeptoren an und schwächte ihre Fähigkeit, Signale weiterzuleiten. Die Forscher hatten einen wichtigen Zusammenhang aufgedeckt. Die Störung des dopamingestützten Belohnungssystems ist eine der größten neurobiologischen Ursachen für die Entstehung von Depressionen. Oder zu viel Stress kann depressiv machen. Blink Nummer 5. Ein gesundes, moderates Maß an Stress stärkt die Resilienz eines Menschen. Eine weitere interessante Frage ist, ob man Resilienz trainieren kann. Machen wiederholte einschneidende Erfahrungen einen Menschen belastbarer und stärker? Deckt sich das mit den Erkenntnissen der Resilienzforschung? Dafür müssen wir einen Schritt zurückgehen und beleuchten, was Stress eigentlich ist, nämlich ein grundsätzlich nützliches Signal. Dein Gehirn schickt eine laute Warnung durch deinen Körper, um dich vor einer Gefahr zu schützen. Wenn du zum Beispiel beim unbedachten Überqueren einer Straße im letzten Moment ein Auto heranrasen siehst, lässt dich dein plötzlich explodierender Stresspegel blitzschnell auf den Bordstein zurückspringen. Der Stress, dem wir uns heutzutage in unserer Wachstums- und Leistungsgesellschaft aussetzen, macht dagegen viele Menschen krank. Die Forschung bezeichnet die Auslöser von Stress als Stressoren und identifiziert neben traumatischen Erlebnissen auch Prüfungen und Krisen, die immer mit Versagensängsten einhergehen. 2013 waren Depressionen laut der Global Burden of Disease Study weltweit die zweithäufigste Krankheitsursache, und viele davon entstehen durch genau diese schlechte Art von Stress. Warum aber kommen nun manche Menschen besser mit Stress klar als andere? Können sich einschneidende Erlebnisse langfristig wirklich positiv auf die psychische Gesundheit auswirken? Der US-Psychologe Mark Seary ging diesen Fragen 2010 in seiner Studie Whatever Does Not Kill Us nach. Frei nach Friedrich Nietzsches Zitat: Was mich nicht umbringt, macht mich stärker. Er fand heraus, dass Menschen mit 3 bis 4 einschneidenden Lebenserfahrungen, wie dem Verlust eines geliebten Menschen, tatsächlich psychisch gesünder waren als Menschen mit nur einem oder keinem derart negativen Erlebnis. Sie waren deutlich weniger empfindlich für akuten Stress und insgesamt zufriedener mit ihrem Leben. Er beobachtete aber auch, dass mehr als 4 einschneidende Erlebnisse mit höherer Wahrscheinlichkeit zu einer psychischen Beeinträchtigung führten. Die Zahl der einschneidenden Erfahrungen musste sich also in einem gewissen Rahmen halten, damit die Menschen sie verkraften und in Stärke und Zuversicht umwandeln konnten. Wie aber lässt sich biologisch überhaupt erklären, dass bestimmte Krisen im Leben psychische Abwehrkräfte stärken können? Blink Nummer 6. Wie sehr du etwas als Bedrohung empfindest, hängt von deiner eigenen Bewertung ab. Wir kommen erneut zurück zu der Frage nach den Unterschieden in der Stressbewältigung. Warum nehmen manche Menschen etwas als Bedrohung wahr, was andere völlig unbeeindruckt lässt? Grundlegend gibt es ja eine offensichtliche Verkettung zwischen Reiz und Reaktion. Wenn du ein traumatisches Erlebnis hast, schreiben sich bestimmte Reize als konditionierte Reaktion in dein Gehirn ein. Nach einem schweren Verkehrsunfall wäre es zum Beispiel normal, wenn das Geräusch einer anhaltenden Autohupe noch lange Zeit Furcht und Stress bei dir auslösen würde. Trotzdem fällt die Verkettung Reizreaktion bei jedem Menschen anders aus. Manche verbinden fortan alle Reize als negativ, die nur irgendwie mit dem Unfall in Verbindung standen. Andere können differenzieren, dass zum Beispiel das Martinshorn des nahenden Krankenwagens für Hilfe und Rettung stand und weiterhin steht. Deine emotionale Reaktion hängt nämlich auch davon ab, wie du Vorfälle und Dinge bewertest. Die Psychologin Magda Arnold fragte sich Mitte des 20. Jahrhunderts daher, warum können wir im Zoo seelenruhig vor einem Grizzlybären stehen, vor dem wir in freier Wildbahn panisch Reis ausnehmen würden? Weil wir wissen, dass wir im Zoo sicher sind. Die Verkettung von Grizzly und Angst ist nicht direkt, Zwischen Reiz und Reaktion scheint es eine zwischengeschaltete Bewertung zu geben. Reiz, Bewertung, Reaktion. Nun muss so ein Reiz oder Stressor im echten Leben nicht immer ein Grizzly sein. Der berühmten Bedürfnispyramide von Abraham Maslow nach streben wir neben überlebenswichtigen Grundbedürfnissen wie Essen und Trinken auch die Erfüllung von Metabedürfnissen wie Liebe, Glück und Erfüllung an. Geraten diese in Gefahr, erleben wir den gleichen Stress wie eine Maus im Angesicht eines aggressiven Rivalen. Wie stark du Stress erlebst, hängt neben deiner Bewertung der Situation auch davon ab, wie du mit der Bedrohung umgehst. Der Psychologe Richard Lazarus nannte den Umgang mit Stressoren Coping, also Bewältigung. Je größer du dein eigenes Coping-Potenzial einschätzt, desto geringer erlebst du einen Reiz als Bedrohung. Dein Coping hängt wiederum von Faktoren wie der Solidarität deiner Kollegen oder der Unterstützung deiner Freunde ab. Blink Nummer 7. Wer resilient ist, hat eine eher optimistische Einstellung zum Leben. Zuversicht ist bekanntlich die halbe Miete. Wer auf das Gute im Leben vertraut, ist meist erfolgreicher und zufriedener. Da liegt die Frage nahe, wie wichtig eine positive Grundeinstellung für die Resilienz ist. Rein biologisch gesehen ist Stress ein wichtiger Schutzmechanismus, der uns vor gefährlichem Leichtsinn schützt. Er kann unserem System mit einem schrillen Signal melden, dass wir zu zuversichtlich an eine Situation herangehen. Stell dir vor, deine Firma wird aufgekauft, dein Job mit Sicherheit gestrichen. Weil du aber blauäugig auf einen butterweichen Übergang vertraust, kümmerst du dich nicht um Alternativen und wirst von deiner Kündigung am Ende eiskalt überrascht. Es hätte deinem Leben nicht schlecht getan, wäre dir dein Posterieur zumindest vorübergehend auf Grundeis gegangen. Grundlegend produzieren optimistische Menschen aber deutlich weniger negativen, schädlichen Stress. Autor Raphael Kalisch hat ein Modell dazu entworfen, wie unterschiedlich Menschen Stressreize bewerten. Seine Skala möglicher Einschätzungen bewegt sich zwischen katastrophisierend minus 1 und illusionär plus 1. Ein realistischer Bewertungsstil läge logischerweise genau in der Mitte dieser Skala beim Wert 0. Besonders resilient sind nach Kalisch Menschen, die Stressreize realistisch bis leicht illusionär einschätzen. Sie haben einen Positive Appraisal Style, kurz PAS. Ein Beispiel ist der ehemalige Pilot Jürgen Vietor. Er wurde 1977 als Co-Pilot der Landshut von der RAF entführt. Er durchlitt tagelang enormen Stress und Todesangst, trug aber wider Erwarten keine posttraumatische Belastungsstörung davon. Er flog sogar bereits kurz darauf wieder Passagiermaschinen desselben Typs, bis zu seiner Pensionierung. Er hatte keine Angst, weil er es für völlig unmöglich hielt, dass ihm ein solches Schicksal ein zweites Mal widerfahre. Damit schätzte er die Situation realistisch bis leicht illusionär ein. Ja, eine erneute Entführung war tatsächlich unwahrscheinlich. Allerdings keinen Deut unwahrscheinlicher als für jeden anderen Menschen auch. Ein derart positiver Bewertungsstil hilft dir, einen Reiz nach einem gefährlichen Erlebnis schnell wieder vom Stress zu entkoppeln. Für diesen Prozess der Extinktion ist es tatsächlich hilfreich, sich nach einer schlimmen Erfahrung mit dem anfangs traumatischen Reiz zu konfrontieren. Jürgen Vietor zum Beispiel lernte dadurch in kurzer Zeit, dass das Risiko des Fliegens durch sein Erlebnis nicht größer geworden war. Je besser die Extinktion funktioniert, desto angemessener kannst du eine Stresssituation bewerten. Danke, dass du dir unsere Blinks zu dem Buch Der resiliente Mensch von Raphael Kalisch angehört hast. Im Kern geht es darum. Die noch recht junge Resilienzforschung gibt spannende Einblicke dazu, warum Menschen unterschiedlich gut mit Krisen, Stress und traumatischen Erlebnissen umgehen. Die aktuellen neurologischen Experimente und Messwerte legen nahe, dass unsere Widerstandsfähigkeit zum Teil damit zu tun hat, wie unser Körper rein biologisch und unbewusst auf Stressreize reagiert. Gleichzeitig zeigen die unterschiedlichen Reaktionen der Menschen, dass unsere Bewertung der Reize eine mindestens genauso wichtige Rolle spielt. Diese wertvollen Erkenntnisse können helfen, neue Behandlungsmethoden gegen Depressionen und andere Stress- oder krisenbedingte Störungen zu entwickeln. Was du konkret umsetzen kannst? Sei nachsichtig. Natürlich kann es anstrengend oder gar verstörend sein, wenn andere Menschen deinem Ermessen nach völlig übertrieben mit einer Gefahr- oder Stresssituation umgehen. Erinnere dich aber daran, dass Resilienz keine Fähigkeit ist, die wir willkürlich an- und ausknipsen können. Sie hängt auch von der Biografie und biologischen Prozessen ab, deren Zusammenwirken die Forschung erst im Laufe der Zeit klären können wird. Wir sind gespannt und freuen uns zu hören, wie dir unsere Blinks gefallen. Schreib einfach eine E-Mail an remember@blinkist.com mit dem Betreff „Der resiliente Mensch" und teile deine Gedanken mit uns. Danke.